Moin und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattungen Michael Schütt. Meinen heutigen Gast kenne ich schon sehr lange. Kennengelernt haben wir uns 2013 in einem ganz anderen Kontext, um genau zu sein in der IT-Branche. Und heute sehen wir uns, weil wir beide mit dem Tod zu tun haben. Hallo, Volker Kruse.
Hallo Sonja, vielen Dank für die Einladung. Was für eine schöne Intro. 2013, Wahnsinn.
2013, genau.
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ja.
Stell dich doch mal bitte vor.
Ja, mein Name ist Volker Kruse, also wir duzen uns ja. Ja. Ich bin Geschäftsführer von der Nachlassplattform Kronio und berate noch nebenbei eine Plattform vor für einen Straßennachlass für obdachlose Menschen. Also für Menschen, die auf der Straße leben, und das ist auch der Kontakt, den wir jetzt quasi ja wieder aufgenommen haben,
genau,
um über dieses Thema, also ein Stichwort Tod, quasi auch besprechen zu können.
Genau. Bevor wir konkret auf Kronio
sagt man.
Kronio,
ja,
okay.
Kann ich gleich ein bisschen was sagen, wie wir da zu diesem Namen kamen, ja, weil es ist ja gar nicht so einfach, heute einen Namen zu finden.
Das stimmt. Also bevor wir auf Kronio zu sprechen kommen, Wie bist du auf dieses Unternehmen gestoßen? Gab es da einen Anlass?
Das Unternehmen Kronio, Das haben wir ja selber gegründet.
Ja.
Ich kann vielleicht ein bisschen die
Oder
Historie erzählen.
Oder wie kam
erzählen. Die Idee? Genau, die Idee. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu verstehen. Ich habe in meinem privaten Umfeld, ist jemand gestorben. Und sowohl der Weg dahin zum Tod, als auch alles, was danach passiert, war, gelinde gesagt, eine schwere Geburt. Passt gut zum Tod, ne? Geburt, ja, fällt mir gerade auf.
Ja.
Gutes Wortspiel. Aber war es in der Tat. Und ich habe dann festgestellt, warum ist denn das eigentlich so? Und dann habe ich festgestellt, man hat eigentlich so drei Themen, die man haben müsste. Und drei Themen sind für mich einmal das materielle Erbe, wenn man verstirbt. Es ist das digitale Erbe. Ich selber bin in 167 Systemen vertreten mit Benutzernamen und Passwort. Und ich bin mir sicher, meine Kinder wissen nicht, wo ich überall präsent bin.
Manchmal auch gut so.
Ja, klar. Deswegen, also da vielleicht kleiner Zwischenzeile. Ich habe meinen Kindern auch gesagt, wenn ich sterbe, mein Handy dürft ihr nie aufmachen und benutzen. Löscht es einfach. Kann ich nur jedem anderen empfehlen. Ja, also das materielle Erbe ist das erste, das digitale Erbe. Und das dritte ist das emotionale Erbe. Wer war ich? Was sind so meine Erkenntnisse? Also was bleibt eigentlich von mir, wenn ich versterbe? Und dann habe ich überlegt, wenn mir jetzt was passieren müsste, wäre das für meine Kinder genauso schlimm, wie es für mich in dem Moment war, als dieser Nachlass zu regeln war.
Ja.
Und da habe ich festgestellt, scheiße, Entschuldigung für das Wort, ich habe nichts geregelt. Meine Kinder würden vor einem Chaos stehen. Was macht der Papa im Unternehmen? Was hat er an privaten Informationen? Wo ist Vermögen da? Wo ist kein Vermögen da? Wie will er beerdigt werden? Ganz diverse Fragestellungen, mit denen man total überfordert ist, wenn jemand verstirbt.
Ja.
Und das war für mich ein erschreckender Moment. Und da ich ja sehr digital unterwegs bin, habe ich mir überlegt, okay, jetzt fängst du mal an zu recherchieren, da muss es irgendwas geben. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und es gibt so ein paar Ansätze, um die drei Themen, die ich gerade genannt habe, zu regeln. Aber nicht so vertrauensvoll und nicht so neutral, dass mit meinen Daten nicht gearbeitet wird. Und das habe ich zum Anlass genommen zu sagen, okay, dann gründe ich eine Firma, die sich genau diesem Thema annimmt.
Okay.
Den emotionalen Nachlass, den digitalen Nachlass und den materiellen Nachlass zu organisieren. Weil in Deutschland sind es über 70% der Menschen, die nichts geregelt haben. Weil wir diesen Tod ja quasi so ein bisschen aussourcen. Und ja, das war die Grundidee für Kronio. Und jetzt vielleicht kurz zu den Namen. Ja. Dann einen Firmennamen zu finden, ist ein Debakel. Gefühlt hatten wir irgendwie 400 Ideen. Alles nicht machbar, weil die URL nicht frei war. Und wir kamen irgendwann auf Kronio, weil es ist Deutsch zu sprechen, es ist Deutsch zu schreiben, es ist international zu sprechen, international zu schreiben. Und dementsprechend, der Hintergrund war einmal Kronos, der griechische Gott für Zeit, und natürlich einmal Chronik. So, und aus diesen beiden Zusammensätzen sozusagen kam Kronio zustande. Und die URL war dann auch noch frei mit den Doppel-U hinten dran. Aber das war eine schwere Geburt.
Ja.
Ja. Aber das war die Idee und die Geburtsstunde von Kronio, sich digital mit einem Nachlass auseinanderzusetzen, den ich so einfach wie möglich, so sicher wie möglich gestalten möchte, sodass meine übrig gebliebenen lieben Menschen nicht in diesem Debakel landen, wie ich es vielleicht kennengelernt habe.
Ja, dann plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was genau macht Kronio oder wie?
Also erstmal hat man die Möglichkeit, bei unserer Webseite sich quasi die App dann quasi den Link zu organisieren, um die App runterzuladen. Und dann hat man die Möglichkeit, verschiedene Themen sich auszusuchen. Ich habe ja diese drei Hauptthemen, diese drei Kategorien eben genannt. Und innerhalb dieser Kategorie kann man sich mit Videos erstmal informieren, was man vielleicht machen sollte. Also Tipps und Tricks und so ein paar Dinge, die man vielleicht berücksichtigen sollte, weil man viele Themen vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja.
So, das heißt, es gibt so Erklärvideos, es gibt Dokumente, die man sich runterladen kann und man hat die Möglichkeiten, persönliche Botschaften im Falle des Todes an verschiedene Personen zu verschicken. Das können Dokumente sein, das können kleine Podcast-Aufnahmen sein, das können Videos sein. All das bietet quasi diese Lösung, Dinge zu hinterlassen und man kann genau festlegen, nach wie viel Zeit man nach dem Tod die Information erhält, wer sich kümmern soll im Falle, wie Beerdigung aussehen soll. Also all das, was das Thema betrifft, kann man dort drüber organisieren, digital.
Okay.
Und die Idee ist, dass die Menschen dann schnell und einfach an die Information rankommen, weil wenn jetzt jemand verstirbt, dann kommen ja Bestatter, wie ihr das ja auch seid, und stellen diverse Fragen.
Ja, definitiv.
Und dann steht man da manchmal mit seiner Trauer und mit seiner Überforderung und weiß das vielleicht gar nicht. Wie möchte derjenige beerdigt werden?
Ja.
Ja, möchte er eine Seebestattung, möchte er eine normale Bestattung haben, möchte er verbrannt werden, will er auf dem Friedwald? Also wir würden jetzt so 1000 andere Fragen einstellen. Aber auch so Fragen wie, wer war denn die verstorbene Person überhaupt? Und das sind alles so spannende Fragen, wo ich gemerkt habe, als von mir ein geliebter Mensch gestorben ist, war ich total emotional überfordert in dem Moment.
Ja.
Und wenn da eine Information vorgelegen hätte, die ich sofort benutzen könnte, wäre es für mich viel einfacher und für alle Beteiligten einfacher. Und das ist die Grundidee, das schnell, einfach und sicher zu gestalten.
Wie kommt dann der Angehörige bzw. wer auch immer an die Daten ran?
Also als Lebzeiten muss man sich natürlich eine Vertrauensperson oder mehrere Vertrauenspersonen hinterlegen und muss diese auch informieren. Das heißt, ich muss den quasi einladen, du, ich möchte mein Erbe hier digital regeln und du bist die Person, die ich ausgewählt habe oder vielleicht auch N-Person.
Ja.
Und die werden dann informiert und wissen, ah, wenn dem was passiert, dann gibt es ja einen Link, und den ich dann zugeschickt bekommen habe und den muss ich benutzen, um dann an die Informationen zu kommen. Und das können, wie gesagt, auch mehrere Personen sein. Wir kennen das, ich habe mich als Nachlasspfleger ausbilden lassen. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo zum Beispiel Testamente verschwinden. Weil die vielleicht nicht gerade so ausgefallen sind, wie derjenige, der es findet, haben möchte.
Ja.
Oder man weiß gar nicht, wo Dokumente wieder beerdigt werden möchte, irgendwo abgelegt sind und, und. So, jetzt ist immer die Frage, kriegt man das erst, wenn man den Tod gemeldet hat? Wer meldet den Tod? Da kommen so diverse Fragen. Und all das haben wir so einfach geregelt, dass das quasi im Vorwege ganz gut administriert werden kann.
Okay, aber trotzdem muss ja irgendjemand mitbekommen, der ist jetzt verstorben, hat diese App und muss wahrscheinlich ja trotzdem irgendwo draufdrücken, um
Er muss den Tod bestätigen.
Ja, genau.
Das heißt, wenn du, Sonja, jetzt mich als deine Vertrauensperson hinterlegen würdest und ich würde jetzt mitbekommen, du stirbst, dann hätte ich die Möglichkeit, aufs Knöpfchen zu drücken und zu sagen, Sonja ist verstorben, und dann würde das System sagen, oh, da liegen jetzt ganz viele Dokumente für dich, die jetzt frei geworden sind, weil du diesen Tod gemeldet hast.
Ah, okay.
Das wird für eine Viertelstunde noch blockiert oder sogar, glaube ich, für 2 Stunden haben wir eingestellt, das ist aber parametrierbar, dass du erstmal als Tod eine E-Mail bekommst. Bist du denn wirklich verstorben? Weil es gibt ja auch solche Fälle, wo jemand vielleicht sagt, oh, ich bin schon mal so interessiert, was hat denn der da hinterlegt?
Ja.
Ich drücke da einfach mal drauf.
Okay.
Das heißt, derjenige, der dann eigentlich tot sein soll, der kriegt eine E-Mail, bist du wirklich tot? Wenn dann ja und das Zeitfenster abgelaufen ist, dann wird erst der Prozess angestoßen.
Okay.
Aber du kannst auch mehrere Personen hinterlegen und sagen, es müssen mindestens 2 Personen unabhängig voneinander den Tod hinterlegen, damit das erst alles scharf geschaltet wird.
Okay.
Also das geht. Da ist sehr viel Komplexität dahinter. Und das muss man sich auch sehr genau überlegen, wen nimmt man da alles mit rein.
Ja. Und du hast es jetzt auch schon mehrfach gesagt, du hast einmal den emotionalen Nachlass, das heißt, wer bin ich als Person, das heißt, ich kann Lebensdaten hinterlassen, warum habe ich mich damals so entschieden oder, oder. Also so diese ganz klassischen, ich bin dann zur Schule gegangen, habe das gemacht, habe irgendwann mal eine Musical-Ausbildung gemacht in meinem Fall. Das heißt, das kann ich alles dort hinterlegen als Stütze für meinen Lebenslauf, für meine Ideen, für meine Gedanken, für meine Philosophie.
Genau. Ich bin ja mit dem Thema jetzt seit 2 Jahren unterwegs und ich habe ganz viele Menschen kennenlernen dürfen, die gerne ihre Geschichte erzählen würden, denen aber so der Leitfaden gefehlt hat. Und Kronio ist genau dieser Leitfaden. Wir stellen einfach Fragen, das System stellt Fragen.
Okay.
Und pro Lebensbereich, sage ich mal, vom Kindergarten, von der Geburt bis hin zur Ausbildung und beruflichen Karriere. Und natürlich kommen solche Fragen auf, was waren dann vielleicht deine größten Erfolge oder deine größten Misserfolge oder deine größten Erkenntnisse? Dann, wir haben ja vorhin mal in der Intro schon mal drüber gesprochen, der Volker Kruse, der ich heute bin, der würde, wenn man der zurückgeht auf den vor 20 Jahren, der würde sagen, das kann gar nicht der Volker Kruse sein, weil ich mich dramatisch verändert habe. Und das geht uns ja allen so, wir entwickeln uns ja weiter. Und wenn man das in seiner ganzen Historie mal dokumentieren kann und durch Fragetechnik wie so ein Interviewleitfaden sein Leben beschreibt, kommen man ja auch ganz viele Erkenntnisse, die mir auch jetzt wieder helfen, mein Leben weiter positiv zu gestalten. Und Menschen, die das tun, die ihren Tod gut vorbereiten, die ihr Leben reflektieren, ist meine Erfahrung, sind glücklicher und zufriedener und gelassener.
Mhm.
Und das ist, finde ich, eine schöne Erkenntnis. Wenn man das weiß, kann ich nur jedem da draußen raten, regelt euer Nachlass, regelt euer Erbe, regelt eure persönlichen Dinge. Weil das ist total befreiend. Das ist wie, als wenn man das Fenster aufmacht und frische Luft reinlässt oder seine Wohnung aufräumt und sagt, Mensch, das ist jetzt mal clean, dann freut man sich auch total.
Total, ja.
Und das Regeln des Nachlasses ist der gleiche Effekt, ist total schön.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Das heißt, das war der emotionale Part. Der digitale Part ist dann halt wirklich das, ich habe 25 E-Mails, weil man muss sich ja überall mit einer E-Mail anmelden.
Genau.
Plus die 1000 Konten, die man irgendwo hat, vom Theaterbesuch, weil man da Karten gekauft hat, zu irgendeinem Zeitungsabo, zu Parship.
Genau, Parship, Tinder, sonst irgendwas, genau, ja. Habe ich ja nie genutzt. Nein, um mal vielleicht das Beispiel nochmal aufzugreifen. Ich habe eine ehemalige Kollegin, die ist vor ein paar Jahren verstorben und die Nachfahren sind nicht an den Facebook-Account gekommen, weil das nicht geregelt war. Und ich kriege immer noch, wenn sie Geburtstag hat, eine Information, du, Person XY hat Geburtstag, gratulier bitte. Und ich schrecke jedes Mal zusammen, weil ich weiß, dass sie tot ist.
Ja.
Das möchte ich in meinem Fall nicht haben. Das heißt, meine Kinder sollen in der Lage sein zu wissen, Papa war in 167 Systemen und das sind die und das kann man bei uns abbilden. Und dann kann man da reingehen und sagen, okay, das lösche ich jetzt mal. Schön wäre es dann noch, wenn es mal irgendwann in Zukunft komplett automatisiert erfolgt, also dass man quasi schon eigentlich ein Anschreiben hinterlegt an die Firmen und sagen, Person XY ist verstorben, da sind wir auch dran, das demnächst mal irgendwann umzusetzen, damit auch das alles automatisiert läuft, weil ich weiß, ich habe einen Nachlass betreut, da musste ich auch über 100 Kündigungen aussprechen.
Mhm.
Man muss kontrollieren, ist das passiert und. Das ist ein riesen organisatorischer Aufwand, wenn man dann überhaupt weiß, dass jemand drin ist.
Ja.
Weil sonst macht man heute, man kontrolliert Kontoauszüge, guckt, wenn da irgendwelche Dinge abgezogen und dann versucht man da irgendwie sich wie so ein Detektiv durchzuwühlen an die Informationen. Und das wollen wir halt auflösen.
Ich kann ein bisschen aus unserem Nähkästchen plaudern, weil wir haben eine digitale Lösung dafür, die von unserer Bestattersoftware gleich mitgeliefert wird. Das nennt sich digitaler Nachlass.
Mhm.
Und da kann man alle E-Mail-Adressen, die man kennt und hat, von der Person hinterlegen und das durchforstet das Netz einmal. Und wenn es was gefunden hat, meldet es automatisch ab.
Ja, cool.
Und zwar gleich mit einer Sterbeurkunde im Hintergrund und der Vollmacht des Angehörigen oder dessen, der uns die Bestattung in Auftrag gegeben hat, damit das dann auch abgemeldet wird.
Ja, super, klasse. Das ist bei uns halt auch mit drin, neben den vielen anderen Funktionen, die ich schon mal so versucht habe, grob zu beschreiben.
Und da fängt ja die Schwierigkeit an. Wer kennt alle meine E-Mail-Adressen? Also ich habe E-Mail-Adressen, die ich nur einmal gebraucht habe, weil ich ein Konto in dieser großen Firma anlegen musste, was weiß ich, Apple zum Beispiel, die ich aber ja gar nicht wirklich nutze, außer für diesen einen Punkt.
Ja, das geht mir genauso.
Und das weiß ja kein anderer. Ich habe auch eine Google-E-Mail-Adresse, kennt keiner, weil die nutze ich nicht. Ich musste sie aber haben, um mich bei Google anzumelden.
Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ich bin gar nicht in so vielen Systemen registriert. Und dann sage ich, tu mir einen Gefallen, zähl mal nur die Apps, die du auf deinem Handy hast.
Genau.
Und dann landen die locker bei 50, 60.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Minimum. Und wenn man dann noch guckt, Bankkonten, Social Media, diverse andere Dinge, was weiß ich, über Booking, über Reisen, über Hotelportale und. Es kommt jeder über 80. Es kommt jeder über 80, bin ich fest von überzeugt.
Definitiv, ja.
So, und wenn man denn nicht weiß, wo man registriert ist, dann ist das eine Riesenbaustelle.
Ja.
So, und das ist halt, wie gesagt, das digitale Erbe. Und das materielle Erbe hat ja zwei Aspekte. Einmal, was bedeutet das steuerlich? Da mal eine Sicht drauf zu haben, da mal drauf hinzuweisen, welche Tipps und Tricks es hat. Da haben wir so kleine Videos mitgemacht, wo man vielleicht drauf achten sollte. Bei großen Vermögen ist immer ein Steuerberater mit dabei. Aber auch, wie vererbt man richtig dann und wie geht man da steuerlich mit um, überhaupt mal den Gedanken zu haben.
Ja.
So, und das hilft einfach. Und in der Regel, warum macht man das nicht? Weil man weiß, wenn ich zum Notar oder Rechtsanwalt gehe, das kostet erstmal irre Geld.
Mhm.
Ich muss mir erstmal Gedanken vorher machen. Und unsere Idee ist quasi, dass man so Step-by-Step das im System abbilden kann. Das kann auch über N Wochen gehen, dass man jeden Tag eine Kleinigkeit macht oder jedes Wochenende.
Ja.
Aber dann hat man nach einem Jahr eine Lösung. Und das macht man nicht, wenn man zum Notar oder Anwalt oder Steuerberater geht.
Ja.
Da sind wir einfach zu faul für. War ich ja auch. So.
Ja.
Jetzt habe ich es geregelt und habe meine Kinder informiert. Die wissen auch, dass das eine tolle Lösung ist. Und dementsprechend wissen sie, wenn mir was passiert, was zu tun ist. Und das ist ein ganz toller Gedanke. Befreit mich auch von dieser Last.
Ja. Es ist sozusagen ein niederschwelliges Angebot, seinen Nachlass zu regeln.
Genau, die Hemmschwelle zu reduzieren und die Hürde zu reduzieren, um das schnell, einfach, vor allen Dingen auch sicher zu machen. Weil das ist aber ganz wichtig, wir wissen nicht, was unsere Kunden dort hinterlegen.
Ja.
Es ist verschlüsselt. Der Kunde kriegt auch so einen Wiederherstellungscode. Wenn er den verliert, kommt er auch nicht an seine Daten. Das ist wie so ein Bitcoin-Schlüssel.
Okay.
Das macht es einen Tick weit komplizierter, aber dafür absolut sicher.
Mhm.
Weil ich kenne Plattformen, die amerikanisch oder in Dubai gehostet werden, und die Arbeit mit den Daten. Und das wollen wir nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht seriös.
Mhm.
Ich möchte nicht über die intimsten Inhalte eines Menschen quasi wissen und dann auch mit den Daten arbeiten und die verwerten.
Ja.
Das tun wir nicht.
Wo hostet ihr?
Wir nutzen Hetzner. Wir versuchen all das, was wir tun, mit europäischer oder deutscher Software hinzukriegen.
Mhm.
Wir haben es nicht in allen Bereichen geschafft. Zum Beispiel, wenn du heute im Internet was bestellst, ist zu 90% Stripe der Zahlungsanbieter, über den du abwickelst. Das liegt daran, dass wir in der EU so ein paar Regeln gefunden haben, dass wir keine eigene Lösung mehr so in Europa haben. Wir hatten mal in Deutschland ein, zwei Lösungen, die haben sich aus diesem Markt zurückgezogen, weil die Anforderungen so hoch sind.
Ja.
Das ist die einzige Sache, wenn man bei uns quasi Speicherplatz erwerben will, dann muss man das auch über diese Plattform machen. Das merkt der User gar nicht. Aber wie gesagt, jeder von uns hat schon über diese Plattform bezahlt, weil das so der Hauptanbieter ist.
Okay.
Ansonsten hosten wir über deutsche Firma, deutscher Sitz, deutsche Server. Alle Softwareentwicklung läuft bei uns mit in Deutschland und so weiter.
Ich kann mir vorstellen, die rechtlichen Aspekte sind auch ganz schön hoch, oder?
Ja, wir können auch keine Beratung geben, wir können auch keine Vollständigkeit liefern. Wir sind ja kein Notar oder kein Anwalt in dem Sinne. Aber darum geht es auch gar nicht. Meine Erfahrung ist, wenn man nachher so einen Nachlass regelt, dann brauche ich gar nicht überall die 1000% sichere Rechtsformenummer. In der Regel laufen viele Dinge auf dem kurzen Weg. Also zum Beispiel eine Patientenverfügung, die ich digital nur hinterlegt habe, die kann ich im Krankenhaus einfach so als Link zugeben. Die benutzen das. Die brauchen dann nicht die Originalversion. Die machen dann einfach. Das ist meine persönliche Erfahrung aus verschiedenen Aktivitäten.
Okay.
Ein Testament können wir natürlich nicht rechtssicher nur digital bei uns verwalten. Weil, das wissen ja viele vielleicht gar nicht, ich kann ja zum Beispiel auch in der letzten Minute ein Testament auf diesem Tisch mit Edding schreiben. Wenn der die Formalien beachtet, dass da mein Name draufsteht, ein Datum und ich auch noch meine geistigen Fähigkeiten zur Verfügung hatte, dann zählt das, was auf diesem Tisch geschrieben wurde. Auch wenn ich vorher vielleicht beim Anwalt schon nur ein Testament hinterlegt habe. Der Irrglaube ist ja manchmal, naja, wenn ich das beim Anwalt gemacht habe, dann ist ein neues handgeschriebenes nicht rechtsgültig. Doch, das letzte Testament ist rechtsgültig, außer ich habe einen Erbvertrag. Das heißt, wenn zwei Parteien Dinge regeln, dann kann ich das nicht zurücknehmen. Aber jedes Testament kann ich doch kurz vor meinem Tod komplett ändern.
Ja.
Und dann haben wir ja auch viele Irrglaube, die unterwegs sind. Also Dinge, die wir meinen zu wissen, die aber inhaltlich falsch sind.
Okay.
Also mein ehemaliger Nachbar, Frau verstorben, mit Kind, schwanger gewesen. Beide verstorben quasi, sie als schwangere Frau verstorben. Kein Testament. Er hat gedacht, er erbt alles. Nee, seine Schwiegereltern sind mit im Boot.
Ja.
Weil es deutsch Erbrecht ist, das hat er nicht gewusst.
Ja.
Und auf sowas hinzuweisen, das ist so unser Hintergrund, einfach mal zu sagen, mach dir da wirklich Gedanken. Du hast manchmal Wissen, was nicht korrekt ist. Und da gibt es viele von diesen Beispielen. Und das versuchen wir aufzuzeigen und zu sagen, macht's genauso wie eine Patientenverfügung. Jeder, der 18 ist, sollte eine Patientenverfügung haben. Du kannst mit dem Motorrad verunfallen und dann wäre es doch schön, dass dein Wille umgesetzt wird.
Ja, einmal das. Darüber habe ich auch mit Roland Voges in der letzten Folge gesprochen, über Vollmachten, Verfügungen und Testamente. Und es ist ja auch so, dass du als Vater sowie deine Töchter in deinem Fall volljährig sind, hast du keine Chance mehr, irgendetwas über sie zu bestimmen, weil sie sind 18, volljährig und damit selbstbestimmt.
Genau.
Das heißt, wenn sie ins Krankenhaus kommen und irgendwas ansteht, darfst du nicht mehr für sie entscheiden, es sei denn, du hast eine entsprechende Vollmacht.
Genau, im schlechtesten Fall wird ein Betreuer eingesetzt, den du gar nicht kennst, der nicht deine persönlichen vielleicht Werte wahrnimmt.
Ja.
Und das ist natürlich ganz blöd. Deswegen würde ich sagen, mit Volljährigkeit sollte jemand, also alle, eine Patientenverfügung haben, alle.
Ja.
Es gibt einen schönen Kurs, den ich jedem empfehlen kann, und zwar heißt das nicht Erste Hilfe, sondern Letzte Hilfe. Habe ich gemacht, durchgeführt, kann ich nur jedem empfehlen.
Ich sage nur Folge 6.
Okay, war super schön.
Ja.
War ein sehr emotionaler Tag. Die haben sowohl, wie man quasi diesen Tod begleitet, der Weg dahin, mhm. aber auch das ganze, die Abwicklung, Vorsorgedokumente, sehr anschaulich dargestellt. Es war ein sehr schöner Tag mit echt lieben Menschen. Da sind Tränen geflossen, es wurde gelacht und man kriegt quasi praktisch vorgeführt, was das eigentlich bedeutet, wenn jemand verstirbt. Sowohl ja. organisatorisch als auch emotional. Und auch, dass dieser Tod so ein Standardprozess eigentlich ist, wenn er normal passiert. Und ja. das hat mir total geholfen. Kann ich jedem nur empfehlen. Ganz tolle Einrichtung. Also letzte Hilfe musste jeder machen.
Sehr spannend, dass du es sagst, weil so habe ich Roland kennengelernt von der letzten Folge. Und ich habe mit Dr. Georg Börlich gesprochen in Folge 6. Deshalb hier nochmal der Verweis.
Super.
Springen zur Folge 6, wenn man es noch nicht gehört hat.
Ja, und google einfach danach oder fragt genau. die KI, wo ihr das machen könnt. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Ja, kann ich auch bestätigen, weil den Kurs haben wir auch schon gemacht. Gibt es Unterstützung vom Bund oder Länder oder seid ihr da ganz auf euch selbst gestellt?
Wir sind ja in Niedersachsen ansässig, in Lüneburg, und wir haben mit einigen Organisationen gesprochen, nur das war alles so zäh und mit so einem Einfluss und Aufwand befunden, dass wir irgendwann entschieden haben, das machen wir nicht. Wir machen das aus eigener Kraft, plus ein paar private Investoren, die wir aus dem privaten Umfeld haben. Wir müssen noch mal gucken, wie wir das dann weiter jetzt mal aufbauen. Wir sind ja ein typisches Startup, eigenfinanziert. Es geht gar nicht darum, was ist so ein typischer Vorgehen? Die meisten haben ja so die Idee, wir gründen ein Startup, das läuft in 3 Jahren, verkaufen das teuer. Das ist ja hier nicht die Motivation. Hier ist die Motivation, einen echten Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen in Deutschland, weil wir den Tod ja so ein bisschen beiseite geschoben haben und darüber aufzuklären und eine digitale Plattform zu sein, die das Ganze gut unterstützen kann.
Ja.
So, und dementsprechend machen wir das gerade aus eigener Kraft. Werden natürlich, wenn Organisationen, die auch als Investoren in Frage kommen, zu uns passen, dann sind wir auch gerne bereit, das auch aufzufächern. Mir geht es gar nicht darum, maximalen Gewinn zu erzeugen, sondern mir geht es darum, maximalen Mehrwert zu erzielen. Und wenn wir dann vielleicht mal Partner mit reinnehmen, die das sicherstellen können über Jahre, damit das auch weiter gut funktioniert, wir müssen es auch weiterentwickeln, dann ist da jeder herzlich eingeladen. Da sind wir auch nochmal auf der Suche zu gucken, wer könnte da bei uns reinpassen, der auch zu unseren Werten steht.
Ja.
Und das ist jetzt nicht irgendwie so, wie gesagt, Startup in Berlin, um in 3 Jahren quasi einen großen Exit zu machen, sondern langfristig zusammen was aufzubauen. Das können was Kirchliches sein, das können auch andere Dinge sein. Da ja. schauen wir einfach mal, da sind wir in diversen Gesprächen.
Klasse. Was kostet es für mich als Nutzer?
Das geht bei knapp 4 Euro los im Monat. Das hängt an der Speichermenge. Wir haben so verschiedene Optionen da drin. Wir werden das Preismodell auch dann irgendwann nochmal anpassen, je nachdem, wie die User sich jetzt verhalten. Die Kosten, die bei uns entstehen, ist ja klar die Softwareentwicklung. Da haben wir viel, nicht nur Energie, sondern auch Geld reingesteckt. Ja. Ist natürlich der Speicherplatz, den wir bei Hetzner haben. Und wir wollen einfach gucken, wenn man viele Dinge nutzen will und zum Beispiel viele Videos hinterlegen will, dann braucht man ja auch viel Speicherplatz.
Das stimmt.
Und dementsprechend ist es dann so gegliedert. Und wir haben da jetzt so 3 Stufen eingebaut und das fängt so bei knapp 4 Euro im Monat an. Mit kleinem Geld ist man dabei. Also eine Schachtel Zigaretten habe ich erschreckenderweise festgestellt, ist viel teurer. Also ich rauche nicht, aber
ja, ich auch nicht.
Ich musste letzte Woche für jemand was mitbringen und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass eine Stange Zigarette über 100 Euro kostet.
Ja.
Ja, also auch da habe ich wieder was gelernt in meinem hohen Alter. Ja, also viel, viel günstiger als eine halbe Schachtel Zigarette. So muss man es sehen.
Ja.
Und in der Regel braucht man das System ja, vielleicht, wenn man es ganz früh macht, lange, aber man kann ja Leute dazu einladen, kann so Bonuspunkte sammeln, um dann vielleicht auch das günstiger hinzubekommen. Also es gibt aber auch eine kostenfreie Variante, um sich erstmal zu informieren und nur ganz einfache Informationen zu hinterlegen, weil wir wollen es ja in die Breite kriegen.
Ja.
So, das ist der Hintergrund.
Das ist gut zu wissen. Mhm. Also ich finde es auch immer gut, wenn es erstmal kostenlos ist, um sich überhaupt ein Bild davon zu machen, ob es das ist, was ich wirklich möchte und brauche.
Genau, das machen wir auch so. Es gibt auch nur mal, ich schlage jetzt mal die Brücke zu so einem Parallelprojekt, was wir haben.
Da wäre ich gleich noch drauf gekommen.
Aber das passt, glaube ich, ganz gut rein. Für uns, die normal leben, sage ich mal in Anführungszeichen, die ein Dach über dem Kopf haben, die Freunde und Familie haben, die können das natürlich alles gut regeln und für die ist es total einfach. Aber es gibt ja auch Menschen, die auf der Straße leben, obdachlose Menschen. Und wie der Zufall es wollte, manchmal ist das Leben ja wirklich interessant. Also ich habe Theaterkarten verkauft per Kleinanzeigen und da kam jemand aus Hamburg und zwar Alexander Müller von den Barber Angels.
Okay.
Der stieg aus seinem Elektrofahrzeug, so ein großer Rauscherliga, Bart und so, und war aber total sympathisch. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, was wir machen. Dann habe ich von unserem Startup berichtet und dann hat er gesagt, total geile Idee. Findet er total emotional, wird er gerne unterstützen, aber er hat noch eine weitere Idee. Er möchte das für Obdachlose, für Menschen, die auf der Straße leben. Und so ist das Projekt Straßennachlass entstanden. Er hat mich dann eingeladen, wo verschiedene Hamburger Organisationen, die sich um Obdachlose kümmern, quasi sich mehrmals treffen. Mhm. Und da haben wir mal darüber diskutiert. Und da gab es dann noch eine Dame, die hieß Silvia Sänger, die auch sehr bekannt ist in dem Hamburger Umfeld hier in dem Thema, die mit dem Landeskriminalamt zusammenarbeitet, die quasi, wenn Obdachlose tot gefunden werden, quasi versucht, die mit zu identifizieren. Also okay. Die war da sehr engagiert und die hat so eine Idee gehabt, wir brauchen eine Plattform für Obdachlose, nicht nur für die Identifizierung, sondern eine kostenfreie Plattform, wo Leute, die auf der Straße leben, auch ihren Nachlass regeln können.
Ja.
Und da habe ich im ersten Moment gedacht, geht das dann überhaupt? Weil, haben die überhaupt ein Handy? Also ganz doofe Fragen, die ich dann hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, jeder hat ein Handy.
Ja.
Und wir haben irgendwie 3.800 Obdachlose in Hamburg und über 50.000 Wohnungssuchende in Hamburg alleine. Und die haben auch eine E-Mail-Adresse. Und dann haben wir gesagt, okay, dann könnte man auch über so eine digitale Plattform nachdenken.
Ja.
Ja, und dann hat sich zwei Organisationen noch dazu gemeldet. Einmal die Hoffnungsorte Hamburg. Die gehören quasi zur Diakonie, zur Bahnhofsmission. Das ist alles so kirchlich organisiert. Mhm. Dann gab es noch die Straßenhilfe Hamburg und ganz zum Schluss natürlich auch die Hamburger Gabenzaun, die auch federführend in dieses Projekt damit eingestiegen sind und das auch erstmal ein bisschen mit vorfinanziert haben. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Spenden, um dieses Projekt Straßennachlass auch zu realisieren. Da sind wir auf einem ganz guten Weg, aber auch da bitte, guckt mal bitte alle beim Hamburger Gabenzaun oder Straßennachlass, da könntet ihr spenden. Da hilft jeder Euro gerade dem Projekt. Das ist eine sehr soziale Plattform. Mhm. Da wird die Idee sein, dass einer, der auf der Straße lebt, in einer Bahnhofsmission oder mit seinem Handy Dinge hinterlegen kann und eine Vertrauensperson hinterlegen kann. Mhm. Und dann, wenn er gefunden wird und er tot ist, dann könnte er zum Beispiel noch Nachrichten hinterlassen haben an Angehörige, für die er vielleicht seit Jahren keinen Kontakt hatte. Mhm. Und das ist ein sehr schöner Gedanke, weil das auch sehr befreiend für jemanden sein kann, weil es gibt ja manchmal Gründe, wo man auf der Straße lebt. Das muss nicht nur Drogen oder Sucht oder sowas sein. Das sind ja manchmal auch total schlimme Schicksale.
Das stimmt.
Wie, ich habe es dir vorhin ja erzählt, dass jemand seine Familie totgefahren hat.
Ja.
Und da nicht mit klarkommt und in Hamburg seitdem auf der Straße lebt. Oder ein anderes Beispiel, eine Frau, die sich hat scheiden lassen, ist dann parallel arbeitslos geworden und steht in Hamburg auf der Straße. Die vorher eigentlich im Mittelstand unterwegs war. Das sind Dinge, die habe ich vorher überhaupt nicht gewusst.
Ja, das kann jeden jederzeit treffen.
Ja, und das ist schon Wahnsinn. Und ich versuche meinen Kindern immer zu sagen, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, zu essen und Freunde, dann hast du eigentlich alles, was du im Leben brauchst.
Ja.
Das haben die Menschen nicht.
Vielleicht hatten sie Freunde, es aber in dem Moment nicht wahrgenommen, dass. Also das ist jetzt Psychologie, da kenne ich mich nicht so aus, aber...
Hast du recht. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Ne? Das ist so, ne, das fällt dann alles weg. Durch Scham, durch sonst irgendwas. Ne?
Genau, manches muss man auch einfach annehmen können in dem Moment. Und das kann nicht jeder. Und ist manchmal auch schwierig.
Und deswegen haben wir mit dem Hamburger Gabenzaun dieses Projekt gestartet. Die anderen Organisationen habe ich ja gerade genannt. Mhm. Wir haben dann von den Hoffnungsorten den Axel Manger mit am Boot. Total charismatischer Mann, der da in der Geschäftsführung sitzt. Und der unterstützt das Projekt sehr. Und das hilft nochmal ungemein, so einen sozialen Gedanken da jetzt nochmal aufzubringen und diese Plattform zu haben. Und die Idee ist dann quasi, das deutschlandweit auszurollen, so dass jemand, der auf der Straße lebt, nochmal seine letzten Gedanken loswerden kann. Aber manchmal auch Nachlass zu organisieren. Der Hund, den er hatte.
Ja.
Manchmal ist auch Vermögen da, was man gar nicht glauben mag, aber es gibt's auch. Mhm. Also die ganz typischen Dinge, die wir auch haben und vielleicht auch nur Dokumente, weil die haben ja manchmal gar keine Möglichkeit, Dokumente zu hinterlegen.
Ja.
Und all das wollen wir halt machen und das ist ein totales Projekt, was total parallel und schön zu unserer Plattform Kronio passt.
Ja, das stimmt.
Straßennachlass ist das.
Ja,
ist
das Projekt. Klasse. Ich werde die Spendennummer bei uns in die Shownotes mit reinpacken.
Das wäre super. Vielen Dank. Das würde helfen. Jeder Euro zählt da wirklich.
Ja.
Ganz tolles Projekt. Engagiere ich mich ehrenamtlich drin und macht auch richtig Spaß.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe, seitdem ich das jetzt mache, seit ein paar Monaten, einen ganz anderen Blick auf obdachlose Menschen.
Das glaube ich.
Ganz anderen Blick. Ich habe da vorher eigentlich nicht weggeguckt, natürlich so wie jeder habe ich mal was gespendet und mal was gegeben, aber trotzdem habe ich mich nicht mit dieser Situation auseinandergesetzt. Ich wusste auch nicht, wie viel das sind und wie massiv das gerade auch angewachsen ist, seit Corona auch.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn, das ist echt ein Problem und ich finde, eine Gesellschaft muss sich um die Schwachen kümmern und das tun wir zu wenig und dieses Projekt kann ein klein wenig helfen, dass es besser wird.
Das stimmt.
Ja.
Schönes Schlusswort.
Ja, sehr schön.
Lieber Volker, vielen Dank, dass du heute hier warst, uns über Kronio, aber auch über den Straßennachlass berichtet hast. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback über eine Bewertung und über Sterne da, wo es möglich ist. Gefällt euch der Podcast, empfehlt ihn gerne weiter und möchtet ihr keine Folge verpassen, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook. Hier sind wir unter Bestattung Michael Schütt zu finden. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.
Vielen Dank und tschüss.
Jetzt wird's ernst.
Oh ja.